Herr, für diese Tatsache, dass du da bist, wollen wir dir ganz herzlich danken. Dass du uns bewahrt hast, dass wir hier sind, dass wir die Nacht gut verbringen durften. Und wir danken dir, dass du auch heute zu uns reden willst. Und für uns wollen wir jetzt bitten, dass wir ganz offen sind, ganz wach für dich und dein Reden. Wir danken dir, Herr, dass wir solche Zusagen haben und dass wir dir antworten dürfen mit Bereitschaft, auf dich zu hören und dir zu folgen. Danke, dass du jetzt da bist. Amen.
Gut, 1. Mose 25 sind wir. Gestern haben wir gesprochen von 3 Neuanfängen in 1. Buch Mose: Schöpfung, Noah und Abraham. Habt ihr natürlich längst vergessen, weil das der erste Abend war. Und dann haben wir von 3 Männern gesprochen: Abraham, Isaac und Jakob, die alle die gleiche Verheißung Gottes bekamen. Das war eine Verheißung von Vermehrung, dass da würde ein Volk entstehen aus diesen 3 Männern. Und das war die Verheißung des Landes. Gott hatte ein Land, ein Grundstück für sie vorbereitet. Und da war Abraham schon, da sind wir jetzt auch. Wir haben gestern kurz gesprochen über die Ehe von Isaac und Rebekka. Rebekka mit dem Nasenring. Und dann in Kapitel 25 fängt das an, dass nachdem Abrahams Sohn geheiratet hat, Abraham war ja verwitwet zu dieser Zeit, hat er neu geheiratet. Ja, das wissen einige nicht, aber hat eine Ketura geheiratet nach Kapitel 5, 1. Mose 25. Nach Kapitel 25, dann hat er wieder Söhne bekommen. Und ganz interessant ist, dass er diese Söhne und die Kinder der Söhne dann fortgeschickt hat, wie er auch Ishmael fortgeschickt hat, weil Isaac der Sohn war, durch den Gott wirken wollte. Und er hat diese Söhne also Geschenke gegeben. Vers 6, den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke, schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaac weg. Er schickte sie nicht einfach weg, er schickte sie von seinem Sohn Isaac weg, weil Isaac abgesondert werden musste, weil Gott Großes mit ihm vorhatte. Es war nicht Ishmael, es war nicht seine Halbbrüder, es war Isaac. Und dann lesen wir in Vers 7, dass Abraham 175 Jahre alt wurde und dann alt und lebenssatt starb und dass er begraben wurde von Isaac und Ishmael. Die haben sich also für das Begräbnis noch einmal getroffen. Und dann wird noch kurz über die Nachkommen von Ishmael gesprochen in Kapitel 25, Verse 12 bis 17. Dann stirbt auch Ishmael mit 137 Jahren und dann geht es weiter in Vers 19. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, das wissen wir schon, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Gut, wir haben gelesen gestern, dass Isaak Rebekka lieb gewonnen hat und jetzt ist sie unfruchtbar und zeigt Isaak seine Liebe, indem er sich keine Nebenfrau nimmt, so wie das in der Zeit üblich war. So wie das auch Abraham, sein Vater, gemacht hat. Da hat auch Sarah gesagt, also ich bin unfruchtbar, nimm meine Sklavin. Das tut Isaak nicht, er betet. Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Ich sehe hier Isaaks Liebe für Rebekka. Denn zu dieser Zeit war es für einen Mann, also der wurde verachtet, wenn er keine Kinder hatte. Und er hatte keine Kinder. Und das war eine Schande. Man konnte als Mann nicht kinderlos leben. Dann war man wertlos in dieser Gesellschaft. Und Isaak akzeptiert das, weil er seine Frau lieb hat. Und sucht keinen menschlichen Weg, indem er sich eine andere Frau nimmt, sondern er kann warten und er betet. Er betet für seine Frau. Ich finde das sehr beeindruckend. Wer weiß, wie sehr er in dieser Zeit der Unsicherheit und der Enttäuschung hin und her geschleudert gewesen ist in seinen Emotionen. 20 Jahre sind sie kinderlos gewesen. Und er war schon 40, als er heiratete. Jetzt ist er inzwischen 60 geworden. Und dann lesen wir in Vers 24 oder 21, der Herr ließ sich von ihm erbitten. Unser Herr antwortet Gebete. Der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Und da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Ganz kurz, es ist sehr auffallend, dass es in der Bibel immer wieder vorkommt und nachdrücklich erwähnt wird, dass eine Frau unfruchtbar ist und dass sie lange, lange warten muss, bis dann doch ein Kind geboren wird. Wir denken an Abraham und Sarai, 25 Jahre gewartet, nach der Verheißung Gottes, sie werden einen Sohn bekommen. Isaac und Rebekka, 20 Jahre. Wir kennen auch aus dem Buch Samuel die Geschichte von Hannah, die im Tempel ist und ihr Herz vor Gott ausschüttet und sagt, also Herr, ich habe keine Kinder. Und ihr Mann Elkanah hat eine Nebenfrau und ist immer wieder schwanger. Und man stellt sich das so vor, dass die Hannah das gesehen hat. Und Peninnah hat das auch gezeigt, ich bin wieder schwanger. Und wenn man nicht schwanger werden kann und man sieht Kinderwagen und man sieht Mütter mit Kindern, auf einmal scheint die Welt voll von schwangeren Frauen zu sein und man selber ist man nicht schwanger. Also bei Hannah war das auch so. Sie wird dann die Mutter vom Propheten Samuel, auch ein Gottesgeschenk. Und im Neuen Testament kennen wir natürlich Zacharia und seine Frau Elisabeth, die auch schon im hohen Alter dann noch ein Kind bekommen. Das war Johannes der Täufer. Gott lässt uns oft warten. Und Gottes Zeit ist anders als unsere Zeit. Wir wollen schnell und jetzt oder lieber gestern. Aber Gott lässt uns manchmal warten. Und die Wartezeit ist wichtig, ist auch eine Probe. Wie handeln wir in der Wartezeit? Organisieren wir das jetzt selber, das, was wir haben wollen, oder schaffen wir das, um von Gott abhängig zu sein? Es folgt für Rebekka eine schwere Schwangerschaft. Sie erwartet Zwillinge. Und das ist hart, wenn es die erste Schwangerschaft ist. Und dann lesen wir in Vers 22, dass die Kinder im Mutterschoß bei Rebekka sehr unruhig und beweglich waren. Und zwar so sehr, dass Rebekka daran fast verzweifelt ist. Sie sagt, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Schon eine harte Aussage oder eine klare Aussage, oder? Damit zeigt sie eigentlich so etwas wie, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir vielleicht nicht so eifrig um ein Kind gebetet. Denn das ist alles nicht so schön, wie ich das gedacht hatte. Und dann heißt es wieder, ich finde das auch so schön, sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Das sind schon einige Beispiele in dieser Geschichte. Wir sind nur kurz unterwegs und immer wieder geht man zum Herrn. Das ist eine sehr starke Lektion. Wohin gehen wir, wenn wir verzweifelt sind? Wohin gehen wir, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt sind und wir immer wieder erwarten und es kommt nicht? Was machen wir? Wie handeln wir? Ich denke immer, dass Rebekka sehr einsam gewesen sein muss. Denn sie wohnte ja weit weg, sie ist von weit weg gekommen, um Isaac zu heiraten. Der hatte schon keine Mutter mehr. Also sie hatte nur ihre Amme, das Kindermädchen, das von Anfang an seit ihrer Geburt bei ihr war und die auch mitgekommen ist. Aber dennoch muss sie sehr einsam gewesen sein. Wenn man schwanger ist, will man so gerne seine Mutter um sich haben, oder? Und sie fragen, wie war das bei dir? Aber das hat sie alles nicht. Sie hat Isaac, aber sie hatte keine Freundinnen, davon lesen wir nichts. Sie war auch nicht, wahrscheinlich nicht in der Position, um Freundinnen zu haben. Es hat vielleicht Knechte und Sklavinnen gegeben, aber ja, und dann wendet sie sich in ihre Not an Gott. Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und sie bekommt eine Antwort. Und die Antwort ist nicht einfach. Vers 23, der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib. Und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das hört sich nicht sehr friedlich an, oder? Das hört sich so an, als die beiden, dass die eben in Streit miteinander, in Konkurrenz miteinander leben werden. Und das merkt sie schon vor der Geburt, dass die Kinder sehr beweglich sind und sich vielleicht streiten. Und ich finde das auffallend, dass Rebekka in dieser Situation nicht weiterfragt. Dass sie nicht sagt, Gott, wie soll ich das jetzt verstehen? Denn diese Botschaft war sehr schwer zu verstehen, war auch schwer zu akzeptieren. Der Jüngere wird dem Älteren dienen. Das ging gegen allem, was sie kannte. Das ging in ihrer Kultur, ging der Älteste vor. Der hatte Vorrang. Bei uns ist das heute noch so. Das ist der älteste Sohn, das ist die älteste Tochter. Hat zwar keinen Vorrang, dennoch eine besondere Position, oder? Es ist unlogisch, was Gott hier sagt. Es ist eigentlich unerhört. Von ihren Zwillingen wird das jüngste Kind Vorrang kriegen und das ältere wird ihm dienen. Und hier stehen wir vor der Tatsache, dass Gott das Sagen hat. Und dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und da steht man da und sagt, Gott, ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich nicht. Da stimmt etwas nicht. Wie kannst du das, also deine Entscheidungen, deine Ratschlüsse, du musst doch auch irgendwie menschliche Bräuche und Überlegungen mitnehmen, so wie das bei uns funktioniert. Und Gott sagt, nein, ich bin Gott. Ich denke anders und das habt ihr anzunehmen. Da muss man sich dran gewöhnen, oder? Dass Dinge eben ganz anders laufen können. Und es geht hier, will ich ganz klar sagen, es geht nicht um eine Auserwählung hier, wobei Gott von vornherein eine Person vom Heil ausschließen will, während der andere gerettet wird. Davon ist nicht die Rede, das sollen wir ganz klar verstehen. Es geht hier nicht um eine Auserwählung, wo einer ausgeschlossen wird. Gott bestimmt nicht Jakob zum ewigen Leben und nicht Esau. Er überträgt Jakob andere Aufgaben als Esau. Darum geht es hier. Jakob wird eine besondere Verantwortung bekommen. Es war auch nicht Ismael, es war Isaak. Jetzt ist es nicht Esau, es ist Jakob. Und da können wir fragen, Herr, wieso, warum, aber eine Antwort bekommen wir nicht immer. Es geht hier also um die Auserwählung von Menschen, für die Gott eine besondere Aufgabe oder eine besondere Verantwortung hat. Es geht nicht darum, dass der eine besser ist als der andere oder kluger oder gescheiter oder frommer. Darum geht es nicht. Für Gott oder bei Gott spielen eben ganz andere Dinge eine Rolle und er denkt anders als wir. Es ging Isaak vor Ismael. Es geht später David, dem jüngsten von 8 Brüdern, vor seinen 7 Brüdern und er ist bestimmt, von Gott bestimmt, um König über Israel zu werden. Es geht derselbe David vor Jonathan, der ja der Erbprinz war. Es wird im Neuen Testament eine unbekannte Jungfrau auserwählt, als die Mutter von Jesus. Nicht irgendeine bekannte Prinzessin oder so. Und ein einfacher Zimmermann soll sein Vater werden. Und hier ist es Jakob. Der, so stellt sich dann später heraus, vielleicht der physisch Schwachere gewesen ist. Es ist Gottes Wahl. Jakob habe ich geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Jetzt wird es schwieriger. Das steht in Maleachi 1, Vers 2 im Alten Testament. Das steht auch in Obadja. Und auf den ersten Blick hört sich das total unfair an. Bis jetzt seid ihr wahrscheinlich mitgekommen. Denkt ihr, ja, okay, das kann ich akzeptieren. Aber jetzt führt es weiter. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wie soll man das denn verstehen? Maleachi 1, Vers 2. Es geht hier nicht um die Begriffe Liebe und Hass, wie wir die verstehen. Es geht auch nicht um eine vergleichende Liebe. Die eine Person ist besser oder liebenswerter als die andere. Es bedeutet nicht, dass die eine Person, die Gott hasst oder die Gott lieb hat, ihm gegenüber nie schuldig ist, weil er eben heilig ist. Es heißt in Römer 9, 11 bis 13, als die Kinder, und es geht hier um Rebekkas Kinder, Zwillinge, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Er fährt weiter, wir sind noch immer in Römer 9. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wenn ich gnädig bin, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Liebe und Hass sollen wir so verstehen, der eine geht vor. Hat nicht Jesus gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann sollen wir unsere Eltern hassen? Das heißt, wir sollen Jesus mehr lieben als alles andere, inklusive unsere Eltern. Und das wird auch mit diesem Hass gemeint. Es geht jetzt der eine Bruder vor. Aber es ist nicht so, dass Gott Esau von Anfang an schon vor seiner Geburt schon gehasst hat. Dass er die Zwillinge, dass diese Wahl oder diese Auserwählung schon während der Schwangerschaft da ist, sagt uns, dass diese Liebe Gottes oder diese Auserwählung nicht verbunden ist mit ihrem Benehmen oder mit einem persönlichen Verdienst, mit Anstrengung, mit Leistung, mit Gaben. Die beiden haben noch nichts geleistet. Und das macht die Auserwählung auch fair. Sie haben noch nichts geleistet. Die Zwillinge sind noch im Gebärdemutter. Das heißt, Jakob wird nicht aufgrund von seinen Werken erwählt, sondern aufgrund des Berufenden. Gott ruft. Und seine Berufung basiert sich auf Gottes freier Wahl. Der Jüngere geht vor, der Ältere wird, was einen Platz im Gottes Heilsplan betrifft, ausgeschlossen. Esau habe ich gehasst. Später in der Geschichte wird das Ganze etwas klarer. Aus Esau ist ein großes Volk entstanden, das sich die Edomiten nannte. Ich werde später etwas zu diesem Namen sagen. Und die Edomiten waren ein gottloses Volk. Sie sind ein Volk geworden, das also Götzendienst machte und das ein Feind von Israel war. Das auch immer sich sehr feindlich Israel gegenüber benommen hat. Und dann versteht man auch etwas mehr, das ist dann jetzt noch Zukunft, aber die Edomiten, das Volk, das aus Edom, aus Esau entstanden ist, wird auch von Gott gerichtet, viel später, weil sie so geworden sind. Gott hat sie gehasst wegen ihres Götzendienstes und nicht nur deswegen. In Obadja 1 kann man mehr über sie lesen. Da wird von Hochmut gesprochen, von Grausamkeit gegen Israel. Sie verdienten später Gottes Gericht. Sie wurden durch Nebukadnezar zerstört und später auch durch Nachbarvölker wie zum Beispiel Ägypten oder Moab. Schwierig, oder? Dennoch. Ich hoffe, wir können das so akzeptieren und verstehen. Gott hat Esau nicht vor seiner Geburt gehasst. Er hat Jakob erwählt für eine bestimmte Aufgabe. Und diese Wahl kann ich nicht verstehen. Ich muss auch nicht versuchen, sie zu verstehen, weil Gott Gott ist. Seine Gedanken sind höher als meine. Ich habe das zu akzeptieren. Für die Eltern, für die Mutter, muss diese Botschaft natürlich sehr schwer gewesen sein. Ja, ich erwarte doch Zwillinge. Und wieso der eine und der andere nicht? Und ich frage mich, manchmal hat sie darüber gesprochen mit Isaac. Ich vermute nicht. Vielleicht hat sie diese Botschaft Gottes in ihrem Herzen bewahrt. Es gibt manchmal so Sachen, die wir stille in unserem Herzen bewahren, wie Maria, als sie über Jesus hörte, sie würde schwanger werden. Also ich weiß es nicht, ob sie mit Isaac darüber gesprochen hat. Ich weiß auch nicht, ob sie später mit Jakob darüber gesprochen hat. Ist möglich, aber es wird uns nicht gesagt. Und dann wird der Geburt der Brüder gemeldet in Vers 25. Als nun ihre Tage erfüllt waren, Vers 24, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Also Esau wird beschrieben als rötlich und stark behaart. Und eben dieses rötliche oder rotbraune Aussehen, das hat dann mit seinem Namen zu tun, Rot, Esau. Er erinnert uns ein bisschen an David, von dem wird auch gesagt, dass er rötlich war, in 1. Samuel 16, Vers 12. Es ist aber bei Esau das Haarige gewesen, das am meisten aufgefallen ist. Ich habe irgendwo gelesen, Esau war wie von der Natur bepelzt. Und der Name Esau weist auch darauf hin, der Struppige oder der Behaarte. Wir haben zurzeit in meiner Gemeinde ein Baby, ein Mädchen, die hat so starke rote Haare, stehen gerade. Wenn man das Kind sieht, denkt man, wow, was ist hier los? Es ist irgendwie kein Baby. So lange rote Haare und die gerade stehen, könnt ihr euch das vorstellen? Naja, so ist das. Über Jakobs Aussehen wird nichts gesagt bei der Geburt. Wir erfahren nur, dass er die Ferse seines Bruders festhielt. Er muss sehr klein gewesen sein. Warum? Weil er sonst im Geburtskanal nicht die Hand oder Arm über seinen Kopf hätte halten können. Habt ihr je darüber nachgedacht? Der muss so geboren sein, denn er hielt die Ferse seines Bruders fest. Und eine Freundin von mir, die Gynäkologin ist, ist sehr interessant, die meint eben aus Jakobs Festhalten der Ferse seines Bruders schließen zu können, dass die Brüder ein identisches Zwillingspaar waren. Sie müssen in einer Plazenta gewesen sein, sonst hätte er seinen Bruder nicht festhalten können. Aber sicher wissen wir das nicht, ist auch nicht so wichtig. Aber Jakob ist also wahrscheinlich etwas kleiner gewesen. Es gibt keine Beweise für diese Gedanken. Während Esaus Name also mit seinem Aussehen verbunden ist, der Struppige, der Haarige, ist das nicht der Fall bei Jakob. Sein Name enthält einen Gotteswunsch. Der Name heißt so etwas wie Gott möge beschützen. Gott möge beschützen. Aber interessant im Hebräischen ist, dass es immer Klangähnlichkeiten gibt. Das hängt davon ab, wie etwas ausgesprochen wird. Und dann kann es was anderes bedeuten. Jakob als Akeb, das ist der hebräische Begriff für Verse. Aber Jakob als Akab, das bedeutet betrügen. Interessant. Akeb, Verse, Akab, also betrügen. Später in der Geschichte ist er ja auch der Betrüger. Und dann sagt sein Bruder Esau, dass er mit Recht Jakob heißt, Fersenschleicher oder Betrüger, weil er ihn schon zweimal betrogen hat. Also wenn wir dann etwas weiter lesen, dann sehen wir, dass sie doch auch physisch sehr, sehr unterschiedlich sind, wenn sie aufwachsen. Vers 27, als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes, Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete, weil er gerne wild aß. Rebekka aber hatte Jakob lieb, weil er immer in der Küche half, denke ich, weil er so dann bei ihr im Zelt war. Ja, also der passionierte Jäger Esau, der muss oft im Freien übernachtet haben, das muss ein starker Kerl gewesen sein und Jakob war lieber zu Hause. Ich habe irgendwo gelesen, Esau war ein raubeiniger, dickköpfiger Jäger, der lieber draußen war und Jakob war ein glatter, unbehaarter, freundlicher Mann, der die Bequemlichkeit zu Hause vorzog. Ein Muttersöhnchen, so sehen manche Jakob. Gerne bei Mutti im Zelt. Er wird beschrieben als ein sittsamer Mensch. Sittsam, friedlich, ordentlich, anständig. Er war vielleicht eher hineingebunden in ein Gemeinschaftsleben, während sein Bruder immer wieder alleine war auf dem Feld. Die Zwillinge entwickeln sich sehr unterschiedlich und das wird dadurch verstärkt, dass beide Eltern dann ein Lieblingskind haben. Isaac liebt der männliche Esau und Rebekka bevorzugt Jakob. Das ist ein Muster, das öfters in Familien vorkommt, oder? Und wir werden es später auch bei Jakob sehen, denn der bekommt 12 Söhne und hat ein Lieblingskind, Josef, den er auch sehr stark bevorzugt, was zu großen Schwierigkeiten in der Familie dann führt. Und vielleicht haben Sie das oder habt ihr das auch selber erlebt, als ihr Kind wart, dass ihr selbst das Lieblingskind wart oder eben das eher zurückgesetzte Kind. Vielleicht wurde das öfters in der Familie gesagt, da gab es eine ältere Schwester, warum bist du nicht so wie sie? So ein anständiges Kind, so ein gehorsames Kind, während du immer, das haben wir vielleicht miterlebt und das tut nicht nur nicht gut, das kann auch sehr zerstörerisch wirken. Denn nicht nur fühlen die, die keine Lieblingskinder sind, sich zurückgesetzt, sondern die, die Lieblingskinder sind, können sich über ihre Geschwister erheben. Das hilft nicht. Die Verhältnisse zwischen den Kindern können damit auch gestört werden. Und dann sind wir noch immer in 1. Mose 25 und Jakob kochte ein Gericht in Vers 29. Und da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Das ist ja männlich, was er da sagt, gell? Lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Und daher gab man ihm den Namen Edom und später die Edomiten, denn Edom bedeutet rot und Linsen sind ja rot oder rötlich. Es war ein Linsengericht. Er nimmt die Duft des Gerichtes wahr und er will nur ein Ding essen. Kann an nichts anderes denken. In dieser Situation sieht dann Jakob seine Chance. Auf einmal sieht Jakob seine Chance. Er hat sich anscheinend schon länger das Erstgeburtsrecht gewünscht. Das wird uns nicht erzählt, aber jetzt kommt das hoch und sehen wir das. Vielleicht hat seine Mutter doch mit ihm darüber gesprochen. Warte nur, denn du, Gott hat was mit dir vor. Sie wusste das auch, also der Jüngere wird vorgehen. Bis jetzt ist nichts daraus geworden. Und ja, jetzt kocht Jakob ein Gericht. Esau kommt und Esau denkt, oder Jakob denkt bei sich, ich kann das jetzt organisieren, dass ich das Erstgeburtsrecht jetzt bekomme. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Also ich gebe dir nicht von meiner Suppe so einfach so. Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Was mir jetzt wichtig ist, ist die Suppe. Denn ich habe Hunger und was das kostet und was das für Folgen hat, wenn ich das mein Erstgeburtsrecht, das ist mir egal. Ich will jetzt die Suppe, denn sie riecht so gut. Und Jakob sprach so, schwöre mir heute, und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Und da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, und er aß und er trank, und er stand auf und er ging davon. Und dann steht da der eine Satz, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Esau kommt mit einem Bärenhunger ins Zelt und will gleich essen. Und Jakob sagt, du kannst das, was ich gekocht habe, kaufen. Und Esau denkt bei sich, der Preis ist mir egal, ich will nur verschlingen oder so schnell wie möglich hinunterschlucken, wonach ich verlange. Es ist Gier. Es ist auch Leichtsinn. Er denkt nur an heute, er denkt nicht an morgen. Er denkt wahrscheinlich überhaupt nicht nach. Er will nur etwas von dem Roten da. Das klingt auch so grob, oder? Will was von dem Roten da. Vielleicht meinte er, sagen manche Kommentatoren, manche Bibelausleger, dass es eine Blutsuppe war. Und Jakob sagt ihm, das ist ein Linsengericht. Jakob denkt an die Zukunft. Und er zeigt sich hier skrupulös. Er nützt seinen Bruder aus, der sich von dem Augenblick und von seinen Gefühlen oder Begierden beherrschen lässt. Und so zeigt uns eigentlich Esau den heutigen, modernen, sinnlichen Mensch, der gleich haben will, wonach er sich sehnt oder was er sich wünscht. Er zeigt uns Menschen, die beim Einkaufen alles kaufen, weil sie es einfach haben wollen und nicht darüber nachdenken, ob sie vielleicht genügend Geld haben oder ob sie das wirklich brauchen. Das Kleid, das so gut aussieht, das digitale Spielzeug, das so reizend ist, das herrliche Parfum. Er zeigt uns die Männer und die Frauen, die bei der ersten Begegnung schon miteinander schlafen, weil sie ihre sexuellen Bedürfnisse gleich befriedigen wollen. Er zeigt uns den Mann, für den Erfolg, Macht und Reichtum so wichtig sind, dass er seine Ehe oder seine Familie oder seine Gesundheit dafür opfert. Ich will haben, was ich haben will. Und ich will nicht warten. Er zeigt uns die Menschen, Esau zeigt uns die Menschen, die alles dafür übrig haben, damit ihre Wünsche so schnell wie nur möglich erfüllt werden. Und Esau sprach zu Jakob, Vers 32, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Der Mann war dazu bereit, um sein doppeltes Erbteil wie auch seine Position als Haupt der Familie im Haus seines Vaters aufzugeben für einen Teller mit einem Linsengericht. Denn das war das Erstgeburtsrecht. Die ältesten Söhne haben, wenn ein Mann zwei Kinder hatte, dann wurde das Erbe in drei Teilen geteilt und das älteste Kind bekam zwei Teile und das zweite Kind einen Teil. Aber es war nicht nur materiell, es war auch geistlich. Denn der Erstgeborene würde dann das Haupt der Familie werden. Der Vater, der Priester der Familie, kann man auch sagen. Es war also materiell und es war geistlich. Und es macht Esau nichts aus. Er verachtete sein Erstgeburtsrecht. Er verachtete auch die geistliche Dimension. Denn das war verbunden mit der Verheißung Gottes an Abraham. Durch dich werde ich. Es war ihm anscheinend nicht so wichtig, einen Anteil zu haben an Gottes Pläne. Es war ihm nicht wichtig, Gott zur Verfügung zu stehen oder den Bund Gottes anzunehmen. Es ging nur um die Suppe. Und Esau ist also der erste, der irdische Mensch, der vor allem das Materielle sucht, das, was direkt Befriedigung schenkt. Für den die Erfüllung oder Sättigung seiner primären Lebensbedürfnisse bestimmend sind. In Hebräer 12, Vers 16 wird er ein gottloser Mensch genannt, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Später will er das wieder zurückbekommen, dann ist es aber zu spät. Dann heißt es, dass er unter Tränen den Segen doch noch gesucht hat. Aber er konnte das nicht mehr so zurückdrehen, es war geschehen. Ein Moment, da kann man wirklich bereuen. Und vielleicht denken Sie, ja, die Geschichte steht doch sehr weit von mir weg, aber dann denke ich, was haben wir für Segnungen in unserer Zeit? Wir können uns in aller Freiheit treffen, wir dürfen über Gott reden, über unseren Glauben reden, wir dürfen die Bibel lesen, wir dürfen zum Gottesdienst gehen, ohne dass wir bedroht oder verfolgt werden. Wir können hier zusammensitzen in aller Freiheit und manchmal werfen wir das weg. Sind uns andere Dinge viel wichtiger und lassen wir uns von Werbungsbotschaften oder von dem Sichtbaren einfach mitreißen. Wir haben auch viele Segnungen. Wir sind sehr von Gott gesegnet und werfen das weg. Und vielleicht denken einige hier, ja, warum bin ich eigentlich hier? Ist doch eigentlich verlorene Zeit, könnte doch was Netteres machen. Aber wir investieren, wir, die wir hier sitzen, investieren in geistlichen Sachen. Wir sind beschäftigt mit wichtigen Dingen, mit Gott, mit Gottes Botschaft, mit Gottes Willen, auch für uns. Und Esau war das egal. Wie war das bei Jakob? Wir wissen ja nicht, ob er wusste, was seiner Mutter gesagt wurde, aber er will das Erstgeburtsrecht haben. Und ich frage mich, ob das bei ihm nur materiell war oder ob er sich auch gesehnt hat nach diesen geistlichen Sachen, die mit dem Erstgeburtsrecht zusammenhingen. Vielleicht wollte er, vielleicht hatte Gott auch diese Sehnsucht in sein Herz gelegt, dass er der geistliche Vater der Sippe, der Familie werden wollte. Es war Gottes Vorhaben, das haben wir gelesen. Aber die Frage ist, wie ist Jakob damit umgegangen? Und wir sehen hier, dass Jakob einer war, der nicht warten konnte. Manchmal haben wir vielleicht eine Ahnung davon, was Gott mit uns tun könnte oder möchte. Wir haben eine Ahnung davon, was aus unserem Leben werden könnte, wenn. Und wir können nicht warten. Und wir versuchen, das selbst zu organisieren. Wie Abraham dann mit der Sklavin schlief, damit er seinen Sohn bekommen würde. Er hatte eine klare Verheißung Gottes bekommen. Er nahm sozusagen das Heft aus der Hand Gottes. Und das tut Jakob hier auch. Er wird dafür sorgen, dass es so gehen wird, wie es gehen soll. Das ist der eigenmächtige Mensch, der nicht auf Gott warten kann, sondern vor ihm ausrennt. Aber wissen Sie, die, die glauben, haben es nicht eilig. Die, die an Gott glauben, haben es nicht eilig. Die können auf Gott warten. Und hier sieht es fast danach aus, obwohl sich Jakob das vielleicht nicht bewusst war, dass er Gott ein bisschen helfen will. Und die Verheißung Gottes an seine Mutter verwirklichen will und er setzt sich auf Gottes Thron. Das tun wir auch oft. Ich werde meinen Mann zum Glauben führen. Ich werde dafür sorgen, dass meine Kinder Gott lieb haben. Ich werde meine Gemeinde retten. Ich werde die Probleme im christlichen Werk, wo ich mitarbeite oder lebe, werde ich lösen. Ich bin für das eine oder andere verantwortlich. Aber das bin ich nicht. Und das kann ich nicht. Es ist letztendlich Gott, der auf dem Thron sitzt. Und der die Dinge vielleicht durch mich, vielleicht auch ohne mich macht, so wie er das will. Und ich muss das lernen, von meinem Thron wegzukommen und Gott Gott sein zu lassen. Und das muss auch Jakob lernen, dass er auf Gott wartet. Und das ist eine große Herausforderung. Das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Verantwortung haben. Es heißt aber schon, dass wir entdecken, dass wir nicht die Endverantwortung, die letzte Verantwortung haben. Dass es an uns liegt, dass es von uns abhängt. Das ist nicht so. Und es ist jetzt unendlich tragisch, was hier passiert. Esau handelt nicht richtig. Da sind wir einverstanden. Aber Jakob handelt auch nicht richtig. Jakob handelt genauso unrichtig. Er sieht die Schwäche seines Brüders und er nützt die aus. Zwei Brüder, zwei Schuldiger. Und eine neue Situation, die sich nicht mehr verändern lässt. Eine Situation, die sich nicht mehr verändern lässt. Denn die Sache steht nun fest, das Erstgeburtsrecht gehört Jakob. Und dann endet 1. Mose 25 damit, er aß, er trank, er stand auf und er ging davon. Und so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Es endet damit, dass Esau satt geworden ist und davon geht. Er ist satt geworden und er geht davon. Bis dann die nächste Sehnsucht irgendwann sich meldet. Er ist satt geworden. Ja, und dann geht es in 1. Mose 26 weiter. Dann entsteht eine schwere Hungersnot. Ich werde das nur ganz kurz anschauen. Nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Was wissen wir von Abraham? Der ist damals nach Ägypten ausgewichen. Und er hat da gelogen, gell? Hat gesagt, dass seine Frau Sarah seine Schwester war. Das war eine halbe Lüge, weil sie seine Halbschwester war. Aber eine halbe Lüge ist auch eine Lüge. Ich denke, das ist für Gott nicht anders. Und Isaak zieht jetzt auch weg. Er zieht nicht nach Ägypten, er zieht nach Gera zum König der Philister. Und dann erscheint ihm der Herr in Vers 2 und sagt, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde und sei ein Fremdling in diesem Land, denn ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben. Und ich will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinem Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und deinem Samen sollen gesegnet werden, in deinem Samen alle Völker der Erde, weil Abraham meine Stimme gehorsam gewesen ist. Und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaak mit seiner Familie in Gera. Und dann kommt fast die gleiche Geschichte wie vorher bei Abraham, denn er sagt dem König nicht, dass Rebekka seine Frau ist und der König sieht sie und er sieht sie nicht alleine. Er sieht in Vers 8, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Das ist so etwas wie, sie haben ein bisschen ja, sich geküsst und es war ganz klar, dass sie sich liebten, dass sie nicht Bruder und Schwester waren, wie er das gesagt hat in Vers 7. Wenn nach seiner Frau gefragt wurde, sprach er, sie ist meine Schwester. Und jetzt sieht der König, wie er mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Und da ruft er Isaak zu sich und sagt, siehe, sie ist seine Frau. Wie konntest du denn sagen, Sie ist meine Schwester. Und Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihretwillen. Er hat seine Frau lieb, aber er ist bereit, sie zu opfern, damit er selbst sicher ist. Das ist doch wieder eine sehr große Schwachheit. Aber so ist das hier. Und Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können, weil er gemeint hätte, sie war frei. So hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Wir sind ein bisschen enttäuscht, oder jetzt, in Isaac, der das hat so gut angefangen. Er hatte seine Frau lieb. Aber dennoch, es geht dann gut und in den Jahren danach, er bleibt ja im Philistergebiet, wird er sehr gesegnet. Nach Vers 13, der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft und darum beneideten ihn die Philister. Also er wird immer reicher, das ist die Familie mit Jakob und Esau, die Burschen haben es also sehr gut gehabt. Ja, und dann in Vers 34 am Ende dieses Kapitels, dann ist Esau inzwischen 40 Jahre alt und heiratet. Der Ältere der Zwillinge heiratet und er heiratet eine Judith, die Tochter Beris des Hethiters und dann heiratet er gleich noch eine andere, Basmat, die Tochter Elons des Hethiters. Die bereiteten Isaac und Rebekka viel Herzenskummer. Jetzt sehen wir wieder, wie Esau war. Wir wissen, als Rebekka gesucht wurde, als der Knecht von Abraham eine Frau für Isaac suchen musste, dann heißt es, sie durfte keine Frau aus den fremden Völkern sein. Unbedingt nicht. Und dann hat der Knecht sich betend auf den Weg gemacht und hier heiratet Esau eben zwei Frauen aus den fremden Völkern. Warum? Wir wissen es nicht. War das wieder Begierde? War das wieder Lust? Waren das einfach schöne Frauen? Und hat er bei sich gedacht, na, ich nehme die zwei. Aber wir lesen dann in Vers 35, die bereiteten Isaac und Rebekka viel Herzenskummer. Der Familie ist sehr gesegnet worden von Gott, sie sind reich geworden, aber es gibt trotzdem innerhalb der Familie viel Kummer, viel Trauer. Da heiratet jetzt der älteste Sohn Esau zwei Frauen, gleich zwei Frauen, die aus den fremden Völkern sind, aus den Völkern, wo man Götzen anbetet. Und damit endet dann für heute die Geschichte, denn heute Abend lesen wir dann weiter, dass Jakob nicht nur das Erstgeburtsrecht für sich nahm, sondern sich dann auch noch segnen lässt von seinem Vater. Er nimmt dem Bruder dann auch noch den väterlichen Segen weg. Ja, wir haben einiges gehört, wir haben, denke ich, auch einiges, um über nachzudenken. Wie reagieren wir, wie entscheiden wir, was wünschen wir uns? Sind wir dem sinnlichen Esau ähnlich, der sich von seinen Begierden oder von seinen Sinnesorganen leiten ließ? Das riecht gut, das sieht gut aus, das hört sich gut an, das will ich unbedingt haben. Oder sind wir solche Frauen, die das lernen wollen, sich nach Gott auszustrecken und das zu suchen, was Gott uns schenken will und dann auch bereit sind, darauf zu warten? Wir lassen uns auch sehr oft von unseren Sinnesorganen führen, oder? Das sieht gut aus, das will ich haben, das riecht gut, das tut gut. Und Gott sagt, seid ihr bereit, nach anderen Werten, nach meinen Werten zu leben? Und Frauen nach meinem Willen zu werden, so wie ich euch gemeint habe. Ist euch das wichtig, in meine Pläne einzusteigen und mitzukommen? Oder ist euch euer persönliches Leben am wichtigsten, wie es so läuft? Und wir haben ja alle Hände voll zu tun mit unserem Alltag, oder? Und manchmal haben wir auch keine Zeit oder keine Energie, oder um weiterzudenken. Aber Gott hat mit einer jeden von uns etwas vor. Aber er kann das nur ausführen, vollbringen, er will das nur ausführen oder vollbringen, wenn wir uns danach ausstrecken. Denn er zwingt uns nicht, um die Personen zu werden, die er haben will. Er will, dass wir danach sehnen und was wir uns danach ausstrecken. Und ich denke, eine Freizeit wie diese ist ein Zeichen dafür, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir das gewählt haben. Nicht um irgendwo in Mallorca oder weiß ich wo am Strand zu liegen, weiß nicht, ob es da jetzt sonnig ist, naja, sagen wir, um Skifahren zu gehen, wäre auch möglich. Wir haben uns für eine Woche hier entschieden und einige, die da rechts sitzen, die haben das Gefühl, dass sie gezwungen wurden, um hier mitzuhören, das gibt's auch. Aber ich möchte euch einladen, euch danach auszustrecken, diese Stunde nicht nur zu überleben und so fade Geschichten anhören zu müssen, sondern mal nachzudenken und Gott zu sagen, kann das sein, dass du was mit mir vorhast in dieser Stunde? Kann es sein, dass ich was lernen kann aus diesen alten Geschichten? Kann es sein, dass du meine Zeit hier auf der La Höhe verwenden willst, um mein Leben total zu verändern, zu erneuern und mir neue Einsichten zu geben? Das gibt es, das ist möglich.
Wir danken dir für dein lebendiges Wort, lieber Vater, und für nur, das uns gesagt hat. Danke, dass du uns siehst, dass du uns meinst, auch heute Morgen. Wenn wir deine Geschichte mit Jakob und Esau hören, dann wundern wir uns, wie du deinen Plan mit Menschen ausführst, die alles andere als vollkommen sind, die Unrecht tun, die das eigene suchen. Und doch geschieht alles so, wie du es willst. Darüber beten wir dich an, dass du in allen Fällen auf jede Weise zu deinem Ziel kommst, auch mit uns, mit deiner Gemeinde, mit deinem Volk, mit deiner Menschheit. Dafür bist du gekommen, Herr Jesus Christus, dass wir in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen und dass unser Leben neu wird, dass wir es für dich leben dürfen. Ja, dass du es in uns und durch uns leben willst. Ich möchte dich preisen über deine Wunderwege, die wir nicht verstehen, die deine Auserwählten durch Leid und Tränen führen. Aber du sitzt im Regimente und führest alles wohl. Und darüber beten wir dich an, danken dir, dass du auch diesen Tag in jeder Einzelheit für uns geplant hast. Amen.